Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Gesundheitsfernsehen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Unser heutiger Gast nimmt uns in die faszinierende Welt der Pflanzenheilkunde mit. Es geht um Phytotherapie. Und wir wollen uns darüber unterhalten, was die Phytotherapie überhaupt ist und was sie für Geschenke im wahrsten Sinne des Wortes für unsere Gesundheit bereithält. Florian Schimitat ist heute bei mir. Er ist Apotheker für Allgemeinpharmazie. Ja, habe ich richtig? Experte für Naturheilkunde. Diese beiden Dinge vereint ergeben eine wundervolle Synergie aus meiner Sicht. Ich habe schon viel wertvolle Informationen von ihm bekommen und die wollen wir jetzt auch wieder hören. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Wir starten gleich. Lieber Florian, herzlich willkommen. Schön, dass
Hallo.
Du bei uns bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Die Pflanzenheilkunde beziehungsweise die Phytotherapie eigentlich, die du ja auch entsprechend in deinem Tätigkeitsbereich mit einsetzt, ist ja eigentlich etwas, was die Menschheit schon Jahrtausende wahrscheinlich noch viel länger begleitet. Ja. Also es gab ja noch Zeiten, da hatte man noch nichts anderes als die Pflanzenheilkräfte. Und die sind wahrscheinlich im Lauf der Industrialisierung etwas ins Hintertreffen geraten. Aber ich habe das Gefühl, sie erleben gerade wieder so eine Renaissance und dürfen so langsam wieder ein bisschen aufleben und erhalten wieder Wertschätzung. Zunächst eine Frage an dich. Wir haben uns schon mal unterhalten, was genau tust du? Aber für die Zuschauer, die das nicht gesehen haben, möchte ich dich bitten, vielleicht noch einen kurzen Abriss zu dem geben, was du tust. Was ist dein Tätigkeitsbereich?
Ja, ich bin Apotheker, von meiner Grundausbildung her Apotheker. Habe lange Jahre klassische klinische Pharmazie gemacht, habe mich aber immer schon für Mechanismen und für Synergien in der Heilkunde interessiert. Und so bin ich eben zur Homöopathie, zur Pflanzenheilkunde gekommen und hatte dann auch die Möglichkeit, vedische Philosophie zu studieren in Indien, was die Grundlage der Ayurveda-Medizin ist. Und so habe ich versucht, Kombinationen, therapeutische, übergreifende Methoden zu formulieren, die wir jetzt auch mit einem sehr großen Therapeuten Kreis eigentlich europaweit besprechen und selber in der Apotheke entsprechende Mittel herstellen.
Ich freue mich über dieses tolle Wissen, das du so in dir vereinst, was du eben sagst, das ayurvedische Wissen dann mit, also diese Neugier, die finde ich immer ganz toll, um einfach wie so ein Alchemist, so habe ich das schon in den vergangenen Sendungen immer mal beschrieben, dann verschiedene Dinge eben einfach zusammenmischt, um da die tollen Synergien zu erreichen. Und wir haben im letzten Gespräch schon über die Homöopathie gesprochen und da hatten wir schon ansatzweise die Idee von dir erfahren, die Homöopathie also mit den Phyto oder mit der Phytotherapie zu kombinieren und daraus eben tolle Synergieeffekte zu gewinnen. Jetzt wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, was ist denn die Phytotherapie? Also woraus besteht sie? Wir haben schon mit Pflanzenheilkunde angefangen, also es hat mit Pflanzen zu tun.
Ja.
Und deshalb die Frage, was ist Phytotherapie und eignet sich da jede Pflanze dafür, würde ich jetzt mal grob fragen.
Nein, also man muss die Pflanzen natürlich genau auswählen und muss vor allem hinterfragen, was die für Inhaltsstoffe produzieren. Also das, was an der Pflanze eigentlich wirkt, wenn man so will, ist nicht die Pflanze selber, sondern das, was drin ist, also die Inhaltsstoffe. Und die gilt es eben, wenn man ein Arzneimittel draus machen will, herauszuziehen. Und da muss man sich sehr genau anschauen, mit welcher Pflanze man arbeitet. Ich habe hier mal ein Beispiel der Kamille.
Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß!
Nach dem, was wir hier 3 Jahre durchgemacht haben, haben wir eine Menge an Entzündungslast in einem Körper. Und durch diese Entzündungslast entstehen also massive Durchblutungsstörungen auf Gefäßebene. Die OHT ist eine Maßnahme, die bei allen chronisch entzündlichen Prozessen eine ganz große Rolle spielt. das merken wir eben auch, dass die Last, die toxische Last dadurch deutlich minimiert wird. Sie holen sich Stück für Stück wieder ein Stück Gesundheit dadurch zurück, ne?
Aufgezeigt, Kamille ist, wie du gesagt hast, wahrscheinlich eine der ältesten Heilpflanzen, die es gibt. Also ist bereits in der Steinzeit, bei steinzeitlichen Funden in dem Reisegepäck der damaligen Menschen enthalten worden. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie alt dieses Wissen ist und was die Menschen früher mit einfachsten Methoden aber schon an Wissen angesammelt haben. Und das wurde natürlich heute über die analytischen Methoden, die wir heute haben, immer weiter verfeinert. Und bei der Kamille ist es nun eben so, dass die Qualität von einem Kamillenextrakt, also wenn man die Inhaltsstoffe der Kamille herausziehen will und damit dann Heilung machen möchte, da kommt es natürlich darauf an, dass man sich die Pflanzen zunächst mal anschaut. Also es macht einen Unterschied, wo die Pflanze gewachsen ist, wie viel Sonne die hatte, wie viel Regen die hatte, welcher Boden. All diese Wachstumsbedingungen führen dazu, dass mehr oder weniger Inhaltsstoffe gebildet werden. Und dann spielt auch eine große Rolle, wie die Pflanzen geerntet werden. Also wenn man die in einer Plantage zum Beispiel anbaut und dann eben erntet maschinell und lässt diesen Erntewagen dann in der Hitze im Sommer auf dem Feld stehen, dann kann es eben passieren, dass Inhaltsstoffe kaputt gehen. Das heißt, auch der Erntevorgang ist wichtig, dass hinterher eine gute Qualität rauskommt. Mhm. Und dann geht es eben weiter, wenn man die Pflanze geerntet hat, in die Aufbereitung, in die Extraktgewinnung. Und da wird die Pflanze zerkleinert, vielleicht getrocknet. Es werden die wesentlichen Teile der Pflanze, wo die Wirkstoffe drin sind, herausgenommen.
Und sind das die Blüten?
In dem Fall sind es die Blüten, genau. Also die Kamillenblüten. Und dann ist es natürlich auch wichtig, es gibt verschiedene Sorten von Kamille, dass man diejenigen nimmt, die am meisten Inhaltsstoffe eben produzieren und die also geerntet hat. Dann macht man aus diesen Kamillenblüten einen Extrakt. Das wird dann meistens mit einer alkoholischen Verdünnung angesetzt. Das muss dann einige Zeit stehen. Und dann werden die Blüten abfiltriert und man hat den Extrakt. Das ist eine alkoholische Tinktur. Und dann trennen sich sozusagen die Wege. Man kann jetzt aus dieser Tinktur dann ein pflanzliches Arzneimittel machen. Man kann aber auch ein homöopathisches Mittel daraus machen. Also die Homöopathie und die Phytotherapie haben sozusagen einen gemeinsamen Großvater und das ist der Vollextrakt. Mhm. Und wenn man jetzt ein Phytotherapeutikum daraus machen möchte, dann muss man zuerst mal analysieren und nachschauen, ist der Wirkstoff oder die Wirkstoffe, die ich haben möchte, auch tatsächlich drin. Also das ist die Pharmakopöe-Prüfung, nennt man das, die Arzneibuchprüfung auf Identität. Also ist das tatsächlich die Pflanze auch, die ich haben möchte? Dann der Gehalt, wie viel ist da drin von den Wirkstoffen und die Reinheit. Ganz wichtig, gerade heute muss man natürlich nachschauen, dass keine Verunreinigungen, Schwermetalle, Pestizide, Herbizide und das ganze Zeug, was man nicht will, das muss natürlich draußen sein. Also die Qualität von dem Extrakt, die muss man zuerst einmal überprüfen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man weiterverarbeiten. Und dann kann man einen Vollextrakt machen. Da ist also das ganze Sammelsurium der Inhaltsstoffe drin. Und diese Vollextrakte haben dann auch eine Breitbandwirkung. Man kann aber auch hergehen und sucht sich jetzt einzelne wirksame Substanzen aus diesem Vollextrakt und nimmt die raus. Das wäre im Fall der Kamille zum Beispiel das Kamazolen. Und das ist das reine Kamillenöl, das ist blau. Das kann man abdestillieren und das hat eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung, krampflösende Wirkung. Kennen wir alle. Kamillentee zum Beispiel wäre die Ursubstanz. Also da ist die Pflanze noch nicht extrahiert. Und was man mit einem Tee macht, ist sowas Ähnliches wie ein alkoholischer Extrakt, nur halt mit Wasser. Also man extrahiert die Wirkstoffe aus der Pflanze. Nur bei der Teezubereitung ist die Definition der Inhaltsstoffe natürlich nicht gut. Also man macht halt einen Tee, der eine lässt ihn 5 Minuten ziehen, der andere 3 Minuten, der andere 10 Minuten, habe ich ein völlig unterschiedliches Inhaltsstoffmuster. Der heißt, der Tee wirkt unterschiedlich stark. Wenn ich jetzt aber ein alkoholisches Gemisch mache, also eine Tinktur, dann ist der Witz der, dass man die das Inhaltsstoffmuster, wie man das nennt, definiert. Das ist eigentlich der Vorteil der Tinktur. Und so entsteht ein Phytotherapeutikum. Jetzt kann man aus diesem Vollextrakt aber auch Homöopathie machen. Und das funktioniert nach dem Vorgang der Potenzierung. Also man nimmt, es gibt eine sogenannte D-Potenzen oder C-Potenzen oder auch LM-Potenzen. Das heißt, bei den D-Potenzen nimmt man einen Teil von diesem Vollextrakt und gibt 9 Teile Verdünnungsmittel. Das ist entweder Wasser oder Alkoholwasser gemischt dazu und verschüttelt das Ganze. Das heißt, man macht so Schüttelschläge, so Stoßschläge und erhält dann die sogenannte D1-Potenz. Das ist also die erste Potenz oder Verdünnung. Ich mag das Wort Verdünnung eigentlich nicht, weil es nicht wirklich stimmt. Der Vorgang der Potenzierung ist bei der Homöopathie entscheidend. Also nicht einfach zusammenschütten, sondern man muss tatsächlich verdünnen mit Schüttelschlägen. Das ist ein physikalischer Vorgang, so könnte man diesen Mechanismus beschreiben.
Was passiert denn eigentlich bei dem Stoßen genau? Hat man das schon herausgefunden?
Man macht es mit der Hand, man schlägt da mit der Hand, aber man kann das Ganze auch maschinell machen. Es gibt auch noch andere Verfahren, aber der Sinn ist immer, dass man jedes Molekül, wenn man das physikalisch betrachtet, ist ja im Prinzip ein Konglomerat von Elektronen, also von energetischen Ladungseinheiten. Mhm. Und wenn man jetzt einen Wirkstoff, ein Molekül mit Wasser potenziert, also verschüttelt sozusagen, dann ist die Theorie die, dass Gerüstschwingungen von dem Molekül auf das Wassermolekül übertragen werden. Das Wasser hat ja die Eigenschaft, energetische Informationen zu transportieren. Da gibt's unglaublich viele Belege dafür und Studien. Und wahrscheinlich ist es eben so, dass dieser Mechanismus eben beim Potenzieren auch greift. Bewiesen hat es meines Wissens noch niemand, aber es macht einen Unterschied, ob man eben potenziert, also einen Unterschied in der Wirkung des Mittels, ob man es potenziert hat oder ob man es nur zusammengeschüttet hat und verdünnt. Gibt es auch sehr viele Studien dazu.
Okay.
Und so geht's dann weiter, also von der D1 über die D2 und genauso gibt's die C-Reihen, also da verdünnt man nicht 1 plus 9, sondern da verdünnt man 1 plus 99. Also es sind Unterschiede in der Herstellung da.
Woran orientiert sich denn dann, ob ein Patient eher eine Monosubstanz bekommt oder das Vollextrakt oder das Ganze als Homöopathie?
Das hängt von der jeweiligen Wirkung der Endsubstanz ab. Also wenn man jetzt einen Extrakt aus der Kamille, also einen Pflanzenextrakt aus der Kamille in seiner Wirkung beschreiben möchte, dann hat man eben die Entzündungshemmung und die Krampflösung, auch die Wundheilungsförderung. Dagegen bei der Homöopathie, wenn man aus der Kamille also ein homöopathisches Mittel macht, hat man eben eine andere Mittel, man nennt das Arzneimittelbild oder Leitsubstanzen und das ist im Fall der Kamille eben die Unruhe und speziell diese Zornausbrüche oder diese Unleidigkeit bei Kindern, gerade wenn die Zähne kriegen zum Beispiel, auch 3 Monatskoliken, wenn die Blähungen haben. Also das sind eigentlich psychische Effekte, die dieses Arzneimittelbild prägen. Speziell bei Kindern, die Schmerzen haben, die unleidig sind, die sich ganz schlecht beruhigen lassen. Das sind Kinder, die wollen auf den Arm genommen werden. Mhm. Und wenn die dann ihre 3-Monats-Koliken haben, dann geht Mama und Papa die ganze Nacht mit ihnen auf dem Arm spazieren. Ja. Dann geben sie Ruhe. Und in dem Moment, wo man sie wieder reinlegt, geht das Geschrei wieder los. Das ist Camomilla, klassisch. beschreiben oder den Mechanismus hinterfragen ist sehr schwierig. Wir wissen es nicht, aber ich weiß nicht, wie viele Millionenfach Camomilla angewendet wurde, und man hat einfach gesehen, dass es funktioniert. Und aus der Beobachtung heraus ist eben die Beschreibung von diesem Mittelbild entstanden.
Mhm. Du hast jetzt speziell Kinder angesprochen. War das eher Zufall oder ist das schon eher so, dass man sagt, für die Kinder ist das Phytomittel oder der Phytostoff dann eher in homöopathischer Form wirksam und für die Erwachsenen das Phytomittel als Extrakt?
Nein, kommt tatsächlich immer darauf an, was man für eine Indikation hat oder was man eben gerade behandeln möchte. Mhm. Also man kann das nicht verallgemeinern. Es soll jetzt nur als Beispiel dienen, dass wenn man zwar dieselbe Pflanze hat, aber man verarbeitet sie unterschiedlich, dass dann tatsächlich zwei unterschiedliche Anwendungsgebiete entstehen.
Mhm. Wie viele Pflanzen gibt es denn eigentlich, die sich für die Phytotherapie eignen?
Oh, ich glaube, die hat noch niemand gezählt. Das weiß ich nicht. Aber es gibt interessanterweise in praktisch allen alten Heilkulturen, das ist auch ganz egal, wo auf dem Planeten man schaut, ob das die Ayurveda-Leute in Indien sind, ob das die TCM, die Chinesen, die Tibeter oder auch die abendländische Medizin ist, die haben sich alle mit Phytotherapie beschäftigt und tun das auch nach wie vor. Phytotherapie ist halt auch etwas sehr Nachhaltiges, sind nachwachsende Rohstoffe, wenn man so will. Man muss nur beachten, wie man damit umgeht. Und es ist schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit einem Vielstoffgemisch arbeite, also mit einem Vollextrakt, wo eben ganz viele verschiedene Wirkstoffe drin sind, die Pflanze eben produziert, oder ob ich mir aus diesem Konglomerat einen bestimmten Wirkstoff herauspicke und den dann extrahiere und als Monosubstanz gibt. Gehört theoretisch auch noch zur Phytotherapie, hat aber völlig andere pharmakologische Betrachtungsweise. Und es ist eben seit vielen Jahren in der klassischen Pharmakologie-Ausbildung, die ich auch durchlaufen habe, so, dass wir trainiert sind auf Monosubstanzen. Die sind natürlich viel einfacher und viel schöner zu beschreiben, auch was Wechselwirkungen oder negative Wirkungen angeht oder eben auch was Dosis-Wirkungsbeziehungen angeht. Aber sie bieten häufig nicht dieses volle Wirkspektrum der Therapie, Möglichkeit, die eben in einem Vollextrakt enthalten ist.
Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ne? Ich denke mir dann eigentlich, wenn so eine Pflanze als Heilmittel auserkoren ist, dann hat ja eben genau die Kombination der verschiedenen Stoffe ja einen Sinn von Natur aus schon. Ja. Und da etwas Spezielles dann rauszuholen, eben eine Monosubstanz, da habe ich eben auch schon in unseren Gesprächen gehört, dass du da kein großer Fan davon bist. Aber wie ist es denn, diese Monosubstanzen dann eben mit Homöopathie zu kombinieren?
Kann man alles, ohne Frage. Also ich habe da noch ein Beispiel dabei. Ja. Artemisia annua und Baikal-Helmkraut, das sind zwei Pflanzen, die jetzt gerade sehr große Bedeutung erlangt haben bei diesen chronischen Erkrankungen, die wir während der Infektionszeit in den letzten Jahren eben gesehen haben. Und vor allem ist es so, dass immer mehr Menschen chronische Infekte bekommen und dann dieses Erschöpfungssyndrom bekommen. Und wir haben gesehen, dass die sehr häufig ihre eigentliche Infektion nicht richtig ausgeheilt haben. Und jetzt gibt es eben verschiedene Faktoren, die auch das Immunsystem wieder reduzieren, sodass diese Patienten nie richtig krank werden, aber auch nie richtig gesund werden. Man nennt das Silent Inflammation. Also das sind so Entzündungen, die immer so in der Schwebe gehalten werden. Mensch ist nicht richtig krank, nicht richtig gesund, kostet aber à la longue unwahrscheinlich viel Energie. Das heißt, der Energiehaushalt im Körper geht nach unten. Und was zum Schluss rauskommt, ist ein Erschöpfungssyndrom. Das geht zurzeit durch die Decke. Mhm. Und die Folge von dieser Stressung des Immunsystems sind wiederum, dass virale Erkrankungen, die im Körper schlummern, wie zum Beispiel Herpes oder Epstein-Barr-Virus, dass die aufpoppen. Und das geht zurzeit durch die Decke. Also diese sogenannten Virusreaktivierungen sind ein Riesenproblem, was wir zurzeit haben. Und das hören wir auch durch unser ganzes Therapeutennetzwerk. Eigentlich weltweit ist das eines der größten Probleme, die wir momentan haben. Und da haben sich speziell diese beiden Pflanzen sehr bewährt. Und jetzt, wie du gesagt hast, kann man bei Artemisia zum Beispiel hergehen und kann den Hauptwirkstoff rausnehmen. Das ist das Artemisin. Den kann man extrahieren und kann ihn als Monosubstanz geben. Könnte man auch infundieren. Hat auf jeden Fall seine Berechtigung, wirkt entzündungshemmend. Man kann aber auch den Gesamtextrakt nehmen und hat dann einen Vorteil, wie du auch sehr richtig gesagt hast, dass eben die einzelnen Wirkstoffe, die enthalten sind, eine synergistische Wirkung machen. Also die arbeiten zusammen durch die Addition ihrer verschiedenen Wirkmechanismen. Und jetzt kann man Artemisia nehmen, hat ihre eigene Wirkung gegen Viren, wirkt entzündungshemmend, wirkt auch antimikrobiell, ist auch ein Phänomen. Zum Beispiel, ich mache meinen Job jetzt 37 Jahre und habe noch nie so viele Kinder mit Würmern gesehen wie in den letzten 2-3 Jahren. Also die Parasitenbelastung geht auch durch die Decke. Hat wohl auch einen Zusammenhang mit den gestressten Immunsystemen, die wir momentan haben. Wir kriegen auch viele Anfragen von Schulen und Kindergärten, wo also permanent dieses Thema existiert. Da ist zum Beispiel auch Artemisia eine sehr gute Pflanze. Und jetzt kann man die Wirkung dieser Pflanze kombinieren mit dem Baikal-Helmkraut. Und da gibt es interessanterweise ganz große Studien aus China, wo dieser Pflanzenextrakt in den chinesischen Kliniken eingesetzt wird. Auch zur Krebsbehandlung, aber vor allem eben auch zur Behandlung von Viren. Und diese Kombination peroral kann man als Tropfen geben. Kann man jetzt zum Beispiel kombinieren mit einer Vitamin-C-Infusion. Und dann habe ich wieder eine Synergie.
Okay. Ist es jetzt eben auch was für die, also du sagst schon nach der Mikrobenkrise alle die Erschöpfungszustände, die da geblieben sind bei den Leuten, die erkrankt waren. Gilt das denn auch für Post-Vac-Situationen?
Auf jeden Fall, ja. Hundertprozentig. Also wir sehen in unserem Netzwerk speziell eben die Stressung der Immunsysteme, die wohl dadurch kommt, dass wir vielfach Autoimmunlagen haben. Das heißt, das Immunsystem reagiert gegen sich selber. Und das ist eine der am schwierigsten zu behandelnden Situationen, die es gibt. Weil wie will ich dem Immunsystem jetzt beibringen, du darfst dich nicht mehr gegen bestimmte Stoffe aufregen, die du aber selber produzierst. Wie soll das gehen? Und jetzt könnte man eben einen Auslassschritt machen, den haben wir eben eigentlich jetzt europaweit, weltweit eigentlich mit dieser Kombination gesehen. Man kann einen gedanklichen, therapeutischen Auslassschritt machen. Man blendet für den ersten Moment mal die Autoimmunlage aus und konzentriert sich auf Sekundärinfektionen, weil durch diese Stressung des Immunsystems ist dieses nicht mehr richtig in der Lage, gegen neue Infekte oder noch schlummernde Effekte richtig zu reagieren. Und hier setzt diese Mischung an. Also man behandelt sozusagen die Mischinfektion und hat dadurch vielfach den Effekt, dass die Autoimmunlage sich zumindest wieder etwas beruhigt. Also diesen Effekt haben wir jetzt tausendfach gesehen.
Also ich höre raus, dass es grundsätzlich für Autoimmunerkrankungen eine spannende Kombination ist.
Das würde ich nicht sagen, nein. Also wenn die Autoimmunerkrankung durch ein, ich sag mal, verkehrt informiertes Immunsystem entstanden ist, dann ja. Also wenn der Fokus auf der Behandlung von Mischinfektionen liegt, die noch nicht ausgeheilt sind oder die wieder hochgepoppt sind, Das ist die große Stunde dieser Kombination. Wenn es sich aber jetzt zum Beispiel um eine genetisch bedingte Autoimmunerkrankung hat, dann wird man damit nicht
mehr. Also das hatte ich jetzt tatsächlich nicht im Sinn, aber Gott sei Dank, dass du noch das erwähnst, dass es da ja Unterschiede gibt. Aber mir ging es jetzt eben einfach gerade so drum, weil es ja so viele Autoimmunerkrankungen mittlerweile gibt. Also und die Zunahme sorgt mich einfach ein bisschen.
Ja, das ist horrend.
Bis Hashimoto und diese ganzen Geschichten, also.
Ja, und die sind vielfach eben auch viral induziert, wobei wir uns aber in den letzten Jahren immer nur auf die Virusthematik fokussiert haben. Das stimmt unserer Beobachtung nach nicht, sondern es handelt sich um Mischinfekte. Also der Virus macht in der Regel die Tür auf, aber hinten dran setzen sich eben Parasiten oder Bakterien. Und es handelt sich um Mischinfekte. Demzufolge ist auch die Behandlung mit Antibiotika in den allermeisten Fällen nicht zielführend, weil man halt nur die bakterielle Seite erwischt, aber nicht den Rest. Man hat aber bei dieser ich würde jetzt mal sagen, übertriebenen Gabe von Antibiotika das große Problem, dass man eben den Darm, das Mikrobiom schädigt. Und letztendlich dadurch wieder das Immunsystem. Das ist der Teufelskreis, der durch Antibiotika entsteht.
Ja.
Und leider ist es halt so, dass vielfach nur die Antibiotikatherapie bei Infekten von den Krankenkassen bezahlt wird und eben alternativ, was heißt Alternative, eigentlich ist das eine Basistherapie, die wird eben nicht bezahlt, leider. Das heißt, der Patient ist eigentlich darauf angewiesen, dass er einen Arzt findet, der sich auch wieder mit dem Thema beschäftigt und ihm dann eben privat solche Mittel verschreibt. Und das ist eben eine Erfahrung, die wir seit Jahren, Jahrzehnten jeden Tag in der Apotheke machen.
Mhm.
Also ein großes Problem ist einfach die Leitlinien geforderte Verordnung von Antibiotika, wo eben in den allermeisten Fällen Alternativen überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Und die gibt es.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und die gibt es schon sehr, sehr lange.
Ja, natürlich eben, wie du sagst, man muss dann unter Umständen in den sauren Apfel beißen und muss halt dann in den eigenen Geldbeutel greifen. Aber vor die Wahl gestellt, will ich langfristig eben einfach nur immer wieder Symptome behandeln und mich eigentlich ja noch weiter schädigen.
Ja. Das kann man durchaus
durch
so sagen.
Durch Antibiose?
Ja, vor allem die Antibiotikagabe auch in der Tiermast, die wir ja über die Nahrungskette auch mitbekommen.
Resistenz.
Resistenzbildung, worüber wundern wir uns?
Mhm. Ja, okay, da müssen wir jetzt ein neues Fass aufmachen. Ja. Mit dem Darm hast du auch schon ein neues Fass aufgemacht, dem werden wir uns auch noch widmen in einem Gespräch mit dir. Für den Moment sind wir leider schon wieder am Ende dieses Gesprächs angekommen, aber ich danke dir für den Blick in die Phytomittel oder in die Phytotherapie. Es war sehr spannend. Sag mal, wenn sich jemand jetzt eben vielleicht auch in dem Kontext an euch wendet, kann er das von euch auch ohne Verschreibung von einem Arzt?
Nein, das geht nicht. Ah, okay. Das ist eine klassische Apothekenrezeptur. Da braucht man immer das ärztliche Rezept. Das wird also nur auf Verordnung verkauft sozusagen. Das ist der Grund, warum wir eben mit einem großen Therapeutennetzwerk zusammenarbeiten. Das erachte ich als wesentlich, dass eben die Pharmazie und die Medizin zusammenarbeiten.
Also das heißt, wenn jemand sagt, da fühle ich mich angesprochen, das könnte mir vielleicht helfen. Dann kann er sich aber an euch wenden, kann bei euch einen Therapeuten ausfindig machen.
Also wir haben jetzt keine direkte Therapeutenzuweisung, das dürfen wir auch gar nicht. Aber wir können gerne immer behilflich sein, wenn es um Informationen geht, selbstverständlich.
Ja, das war die Frage, genau. Ja. Super, wunderbar. Wo findet man denn euch? Ganz wichtige Frage.
Wir sind in München, also es gibt eine Vorortapotheke, die Blumenauer Apotheke in München. Und da hängt eine Versandabteilung dran, eine Versandapotheke, die heißt Vita Place. Der Name ist Programm, Platz des Lebens. Und da gibt es auch eine Seite, vitaplace.de. Mhm. Da haben wir auch eine Hotline. Und alle Informationen findet man eigentlich auf der Internetseite.
Super, wunderbar. Und ihr, ich glaube, Ihr macht auch, ihr habt eine Akademie.
Wir haben eine Akademie.
Wo man sich auch noch weiterbilden kann.
Ja, allerdings für Therapeuten.
Ah, okay.
Also da ist halt einfach viel fachspezifisches Wissen dabei. Da geht es vor allem um die Rezepturen. Wir haben aber auf der Website eben auch sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, wo sich eben der Kunde oder der Patient selber informieren kann.
Super. Aber wenn jetzt jemand sagt, mich interessiert es einfach, ich bin zwar kein Therapeut, aber ich möchte dieses Wissen trotzdem haben, kann man trotzdem da teilnehmen?
Ja, kann man schon, aber wir haben die Erfahrung gemacht, es wäre schon gut, wenn man einen medizinischen Hintergrund
hat,
weil es geht halt dann doch relativ schnell ins Detail.
Verstehe, okay, wunderbar. Dann sage ich wieder mal ganz herzlichen Dank für diesen Blick in die Welt der Pflanzenheilkunde bzw. Phytotherapie. Ganz spannende Möglichkeiten, ganz spannende Ansätze und ja, immer schön, wenn man das hört. Also ich finde es total faszinierend, was du tust, diese Mischung, also Dinge, die sich einfach gut ergänzen und die dann eben einfach solche Synergieeffekte haben, davon profitieren zu können. Großartig. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, auch Sie konnten neues Wissen integrieren. Wir haben Ihnen einen neuen Horizont vielleicht auch aufgemacht mit der Phytotherapie. Tolle Möglichkeiten. Ich bitte Sie, seien Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Und ja, in dem Sinne, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.